NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Das Superwahljahr 2026 mit insgesamt 5 Landtagswahlen hat begonnen. In Baden-Württemberg hat die AfD ihren Stimmenanteil fast verdoppelt. In Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt und im September dann in Mecklenburg-Vorpommern könnte sie sogar stärkste Partei werden. Warum? Das fragt sich schon seit längerem die unter anderem für den Deutschen Sachbuchpreis nominierte und mit dem Sachbuchpreis der Zeitstiftung Bucerius ausgezeichnete Historikerin und Journalistin Ruth Hoffmann. In ihrem neuen Buch beschreibt sie einen, so heißt es im Titel, Raubzug von rechts, wie die Rechte unsere Werte kapert und für ihre Zwecke missbraucht. Ruth Hoffmann ist uns ins Studio gekommen. Wir haben uns bei einem früheren Gespräch schon einmal kennengelernt und duzen uns seitdem. Das wollen wir auch heute so beibehalten. Hallo Ruth.
Hallo Jürgen.
Du beschreibst in deinem Buch, in einem neuen, einen Raubzug von rechts, wie du es nennst. Vorneweg also die AfD, aber auch die Identitäre Bewegung, dann auch Götz Kubitschek mit seinem Institut für Staatspolitik oder auch seinem angeschlossenen Antaios Verlag, die Junge Freiheit zu nennen, etc. pp. Das geht so weiter. Wie kapern diese Rechten unsere Werte?
Ja, wir haben es im Titel Werte genannt. Im Grunde greift der Begriff ein bisschen zu kurz. Es ist noch mehr, denn ich habe mich speziell darauf konzentriert, wie sie sich Geschichte zunutze machen und über dieses Vehikel Geschichte sozusagen unsere Werte, unsere demokratischen und freiheitlichen Werte kapern.
Was sind denn das für Werte? Die sind doch auch immer im Fortschritt begriffen. Also wir haben ja keine in Stein gemeißelte. Also Werte, die gestern galten, sind heute alt. Schaut man 50 Jahre zurück, da gab es ganz andere Begriffe. Von welchen Werten kann man denn da sprechen?
Ja, zum Beispiel die wirkliche Gleichstellung von Männern und Frauen, von Kinderrechten, überhaupt Minderheitenschutz, Ehe für alle. Also solche Stichworte werden eben von rechts attackiert.
Was heißt das, attackiert oder missbraucht?
Also der Missbrauch besteht darin, dass sie sich tatsächlich Ereignisse, Personen und Phasen der Geschichte zu eigen machen, Traditionen kapern und auf ihre eigenen Fahnen schreiben und darüber dann eben solche Werte attackieren, indem sie eben sozusagen aus der Geschichte Argumente sich holen und so tun, als stünden sie eben in der Tradition von bestimmten historischen Ereignissen und begründen damit eben ihre Positionen der Gegenwart, eben, dass man eben zum Beispiel für die traditionelle Familie sein müsste und eben für ein doch sehr traditionelles Frauenbild. Also die Geschichte bietet immer wieder Möglichkeiten oder wird in dieser Weise genutzt, eben um für die Gegenwart Argumente und Definitionen zu schaffen.
Du hast dich, um das Ganze auch handfest zu machen, durch wahre Berge, durch Massen von Grundsatzprogrammen, Wahlkampfprogrammen, von einzelnen Reden, Veröffentlichungen etc. pp. Gearbeitet. Lass uns auch bitte im Einzelnen mal durchgehen, was das für Werte sind, die du da genau untersucht hast. Da geht es um Nation, Freiheit, Familie, Demokratie und Widerstand. Also mal in der Reihenfolge. Der Begriff Nation, der war ja, also mindestens mal im Westen, ohnehin in den vergangenen Jahren ja nicht besonders wohlgelitten. Im Osten hat er im Grunde überhaupt keine Rolle gespielt, also zumindest bis die DDR dann zusammengebrochen ist. Nation war spätestens seit dem Nationalsozialismus ja eher negativ besetzt. Und ich erinnere mich noch, dass damals mal die CSU die Nationalmannschaft regelrecht dazu auffordern musste, die Nationalhymne zu singen. Und es war unangebracht, die deutsche Flagge, also Schwarz-Rot-Gold, zu schwenken. Wann hat das Ganze eigentlich den Schwenk gemacht, dass es statthaft wurde? Und wie kommt jetzt von rechts irgendjemand und will das vereinnahmen?
Ja, das finde ich besonders interessant, dass man das gerade an der Fahne so gut sehen kann. Also Schwarz-Rot-Gold. Ich hätte jetzt persönlich auch Schwierigkeiten, die bei mir auf dem Balkon zu hängen. Aber natürlich muss man sich fragen, wie kommt das denn eigentlich? Und wie kommt das eigentlich, dass eben Schwarz-Rot-Gold jetzt auf allen rechten Demos so allgegenwärtig ist? Und das ist eine vergleichsweise junge Entwicklung. Also eigentlich erst in den 80er Jahren haben eben Rechte angefangen, damit loszumarschieren. Vorher war das eben Schwarz-Weiß-Rot. Also die Fahne des Kaiserreichs. Und Schwarz-Weiß-Rot war immer schon die Fahne der Rechten, der Reaktionären, der Konservativen sozusagen. Schwarz-Rot-Gold sind eigentlich die Farben der Demokratie. Also es sind die Farben von 1848, also der gescheiterten Demokratiebewegung, sozusagen der ersten Demokratiebewegung in Deutschland. Und dass sich die Rechte eben ausgerechnet diese Fahnen und diese Farben zunutze macht, finde ich, ist das augenfälligste Beispiel dafür, wie uns da etwas abhanden kommt. Denn eigentlich sind diese Farben eindeutig, also stehen für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, und deswegen wurden sie eben auch dann 1949 mit Gründung der Bundesrepublik eben auch zu den Nationalfarben. Sie haben eigentlich überhaupt nichts mit Rechts zu tun.
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, da würde jetzt jeder Rechte kommen und sagen, ja, aber das fordern wir doch auch.
Ja, sie fordern es aber in einer Weise, die sozusagen sich ihren eigenen Botschaften unterordnet. Also die Rechte steht insgesamt in dem Dilemma, dass sie keine eigenen Traditionen hat, auf die sie sich berufen kann, die nicht in irgendeiner Weise NS-kontaminiert sind. Und daher kapert sie sozusagen demokratiegeschichtliche Traditionen, bedient sich in der Demokratiegeschichte, also eben zum Beispiel bei 1848 oder auch bei 1989. Sie deutet dann eben diese Ereignisse und auch diese Begriffe in ihrer Weise. Also Freiheit eben zum Beispiel in der Weise, Freiheit vom sogenannten Genderwahn, ja. Oder Nation eben in einer Weise, dass sie dieses völkische Volksbild dem Ganzen zugrunde legt. Also ein ethnisch begründeter Volksbegriff und Nationenbegriff, eben nicht im Sinne eines modernen Nationenbegriffs.
Das beschreibst du auch sehr eindrucksvoll in deinem Buch, wie es da, gerade was den Begriff Nation angeht, so ein Drinnen und Draußen gibt. Also da gehören einige dazu und andere nicht. Wer gehört nach dem Verständnis der Rechten zur Nation?
Also sie tun so, als könnten sie das ganz genau sagen. Also das deutsche Volk, sage ich jetzt sozusagen mal in Anführungszeichen, das deutsche Volk ist nach rechter Auffassung sozusagen eine homogene, ethnisch und kulturell homogene Einheit, die es eigentlich immer schon so gegeben hat. Also eigentlich überhistorisch. Also nicht das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, sondern ja eine Einheit, die es immer schon gegeben hat. Und wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, stimmt das aber so gar nicht. Also einen deutschen Nationalstaat hat es eben erst 1871 gegeben mit dem Deutschen Kaiserreich. Also es ist eigentlich ein junges Phänomen. Überhaupt ist das Phänomen, also Nationalstaat, eine Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert. Also nichts Altes und immer schon Dagewesenes. Und auch das Deutsche Kaiserreich ist ja auf eine Weise zustande gekommen, die ja auf eine Art zufällig ist und nicht sich entlang bestimmter ethnischer Grenzen oder so orientierte. Also da definiert die Rechte und eben auch die AfD Nation in einer Weise, die einfach den historischen Gegebenheiten nicht gerecht wird.
Wie kann es jetzt funktionieren, dass man sich unter so etwas wie einer Nation versammelt oder versammeln soll nach dem Wunsch der Rechten? Denn man muss zum Beispiel ja im Osten sehen, da war ja wirklich sowas wie Kollektivierung eigentlich ein Begriff, der einen sehr abgestoßen hat, und spätestens seit 1989, 90 sagt man, nein, wir brauchen so eine Zwangskollektivierung nicht mehr. Wir reden seit Jahren, Jahrzehnten von einer Individualisierung, jede Ich-AG ist sich selbst die nächste. Da kommen aber jetzt Rechte und wollen schmackhaft machen, ihr vereint euch alle unter einer Idee. Wie geht das zusammen?
Das fragt man sich ganz häufig, finde ich. Also es gibt wahnsinnig viele Widersprüche in den Argumentationen der Rechten und der AfD. An allen Ecken und Enden begegnet es einem, dass man denkt, das passt doch überhaupt nicht. Also überhaupt zum Beispiel auch dieser Begriff von Freiheit. Wie passt das zu einer Idee von einem Volk? Und so sind wir. Und so sind wir als Deutsche. Und das ist deutsch. Und nur das ist deutsch. Und die Rechte bestimmt sozusagen, was das ist. Wer zum deutschen Volk gehört und was deutsch ist, was deutsches Verhalten ist, was deutsche Kultur ist und so weiter. Was ist das eigentlich für eine Bevormundung? Und gleichzeitig ruft sie, wir werden bevormundet und uns fehlt die Freiheit. Also es passt hinten und vorne nicht.
Kommen wir mal zum nächsten Wert, den du untersucht hast, und nochmal wieder darauf zurück, wie akribisch du all diese Unterlagen studiert hast. Da schreibst du nämlich an einer Stelle, dass in keinem Wahlprogramm, wie bei der AfD, so oft das Wort Freiheit vorkommt, und du hast dann durchgezählt, auch in Lehnformen, dann 66 Mal und 40 Mal im Grundsatzprogramm. Was versteht denn aber bitteschön die AfD unter Freiheit?
Es geht sehr häufig vor allen Dingen um Meinungsfreiheit. Also das Narrativ der AfD ist immer wieder das Gleiche. Wir dürfen eigentlich nicht mehr sagen, was wir denken. Wir werden unterdrückt. Die AfD ist sowieso die einzige Opposition. Und eben wir als Deutsche werden unterdrückt von einer links-grün beeinflussten Elite. Das ist die Erzählung, die es immer wieder in allen möglichen Varianten eben auftaucht. In den Zitaten, in den Anträgen, in den Parlamentsreden der AfD. Also Freiheit verstanden als eigentlich Abkehr von allem, was nach ihrer Meinung eben nicht traditionell ist, nicht typisch deutsch, nicht so wie früher. Also es ist auch diffus. Es ist ein Begriff, der eine Plattform bietet für alle Ressentiments, die man irgendwie haben könnte gegen das Moderne, sage ich mal in Anführungszeichen auch, gegen alles, was sich auch nach zum Beispiel 1968 entwickelt hat. Also das Gendern, eben die Ehe für alle hatte ich schon genannt. Also es wird immer postuliert, dass wir in einem unfreien Land leben, wo eben man nicht mehr seine Meinung sagen kann, nicht mehr einfach so viel Fleisch essen darf, wie man möchte oder vorgeschrieben bekommt, wie viel Auto man fahren darf und so weiter.
Aber gerade wenn wir beim Punkt Meinungsfreiheit sind, dann merkt man doch, dass die AfD und andere Rechte den Kompass immer weiter verschieben. Also es muss doch gesagt werden können, das Ausdrückbare, das Sagbare wird doch immer weiter gefasst. Das ist doch eigentlich Freiheit, und die wir umgekehrt als Demokraten auch aushalten müssten, oder?
Ja, so ist es. Und tatsächlich profitiert die AfD ja genau davon. Also, dass sie in einem Land lebt, wo Meinungsfreiheit gilt. Und wenn sich ein Abgeordneter AfD im Bundestag hinstellt und direkt oder indirekt die Bundesrepublik mit der DDR vergleicht zum Beispiel, also das ist eben möglich, ja, selbst im Bundestag. Und das wäre eben in der Volkskammer der DDR nicht möglich gewesen, in dieser Weise eben sich kritisch gegenüber dem Staat zu äußern.
Aber wie funktioniert denn dann dieser Mechanismus, dass man sich dann gleichzeitig, sobald auch nur einfach Kritik geäußert wird, es ist ja gar nicht mal, dass man die Meinungsfreiheit einschränkt und sagt, das darfst du nicht sagen oder das verbiete ich dir, sondern man übt einfach nur Kritik, dass das immer gleich als Einschränkung aufgefasst wird?
Ja, ich glaube, es wird einfach so postuliert, und für viele Leute scheint das zu verfangen. Offensichtlich haben viele Menschen nicht wirklich verstanden, was Meinungsfreiheit bedeutet. Also Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man keinen Widerspruch bekommt, sondern Meinungsfreiheit bedeutet, dass man gut in gewissen Grenzen, aber doch eben seine Meinung frei äußern darf und auch veröffentlichen darf. Und das tut die AfD. Aber indem sie immer wieder eben sagt, wir können das eigentlich nicht, denn wir kriegen ja Kritik, wir werden kritisiert, wir kriegen Widerspruch, wird sozusagen das Narrativ dahin gesetzt, ja, dass keine Meinungsfreiheit besteht. Also auch da werden sozusagen Begriffe aufgeweicht und besetzt in einer Weise, dass es ihr nutzt.
Du hast vorhin schon einmal im Grunde einen Wert, den ich auch noch aufrufen würde, benannt. Also die Familie, ein ganz grundlegender Wert für die AfD, die auch genau festlegt, wie das zu sein hat. Also das sind Vater, Mutter und bitte auch wirklich Mann und Frau, bitte nicht gleichgeschlechtlich, mit möglichst vielen Kindern etc. pw. Du schreibst an einer Stelle, ich zitiere dich mal, was uns die AfD als Familienpolitik verkauft, ist in Wahrheit Bevölkerungspolitik. Inwiefern?
Der AfD geht es, wann immer es um das Thema Familie geht, vor allen Dingen darum, sie sagt es mehr oder weniger wörtlich so, den Bestandserhalt des deutschen Volkes zu sichern. Also dieses Wort tatsächlich so, als ginge es um eine Tierpopulation oder so. Also das deutsche Volk ist in Gefahr, das ist ja das Grundnarrativ. Deutschland schafft sich ab, hat Sarrazin schon geschrieben. Also das ist genau die Erzählung, die sich durch alles durchzieht. Und Familie ist eben dazu da, das aufzuhalten. Also Frauen sollen eben so viele Kinder wie möglich bekommen. Und die Familienpolitik der AfD zielt wirklich einzig und allein darauf ab, das sozusagen zu ermöglichen.
Die Werte entwickeln sich. Wir haben uns entwickelt zu einer Gesellschaft, in der Gleichstellung eigentlich selbstverständlich ist. In dem, was du da aber in den AfD-Programmen beispielsweise gefunden hast, ist das durchaus nicht so. Im Gegenteil, du zitierst das zum Beispiel aus dem Wahlprogramm in Nordrhein-Westfalen, dass gesagt wird, also würden wir hier was zu sagen haben, dann würden beispielsweise Gleichstellungsbeauftragte direkt abgeschafft werden und Gleichstellungsstellen nicht mehr subventioniert. Die Frau habe sich, und da an der Stelle musste ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln, auf ihre urweiblichen Wesenszüge zu konzentrieren. Und die sind bedingungslose Liebe, Fürsorge, Geduld, Lebensmut und Opferbereitschaft. Also da musste ich ein bisschen schmunzeln. Wie kann sowas denn heute in einer aufgeklärteren Gesellschaft, wo gerade jüngere Menschen natürlich noch einmal ein ganz anderes Selbstverständnis, beispielsweise auch von ihrem Rollenverständnis haben, wie kann sowas da eigentlich überhaupt verfangen?
Ehrlich gesagt verstehe ich das auch nicht. Also es ist mir wirklich ein Rätsel. Also Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Thema speziell beschäftigen, die sprechen davon, dass Antifeminismus so eine Einstiegsdroge in rechte Ideologie ist. Also die tatsächlich auch bei vielen jungen Frauen verfängt. Also in rechten Netzwerken stellen sich Frauen auf Social Media also als treudeutsche Ehefrau da, also der Trend der Tradwives aus den USA, das ist auch in Deutschland zunehmend angesagt. Die zeigen sich dann eben als Frauen, die nur für ihre Familie und ihre Männer da sind und ganz viel Spaß daran haben, einen Hefezopf zu backen und sich die Haare zu flechten. Und das ist sozusagen auch das Bild, was natürlich der AfD sehr recht ist, wenn Frauen sozusagen ihren vermeintlich traditionellen, da haben wir wieder das Stichwort Geschichte, ihren vermeintlich traditionellen Platz einnehmen und eben Kinder bekommen und für die Männer sorgen und den Männern den Rücken frei halten. Das ist ihre Bestimmung, Kinder zu bekommen und Berufstätigkeit von Frauen. Also die AfD lässt keine Gelegenheit aus, um immer wieder zu betonen, dass Frauen ins Berufsleben eingespannt werden, ja, also eben sozusagen um ihre eigentliche Bestimmung gebracht werden.
Schauen wir uns direkt mal den nächsten Punkt bitte an. Da denkst du über die Demokratie als Grundwert nach und da stellt sich die AfD immer als die große Bewahrerin der Demokratie dar. Denn in der Gewaltenteilung, sie sei nicht mehr sichergestellt, sagt jemand wie Björn Höcke regelmäßig. Die Justiz sei sowieso vollkommen politisch, der Verfassungsschutz sei nur noch ein Regierungsapparat, die Medien, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, also wir seien sowieso nur regierungsgesteuert und so weiter und so weiter. Da kommt jetzt die AfD und sagt, also wir sind die wahren Bewahrer der Demokratie. Wie begründen Sie das denn bitte schön?
Das ist wieder dieses Grundnarrativ. Wir leben sozusagen in einem Unrechtsstaat, in einem nicht freiheitlichen Staat. Und die AfD ist die einzige Partei, die für den tatsächlichen Volkswillen steht. Also alle anderen arbeiten sozusagen gegen das Volk, sind korrupt, versuchen Einfluss zu nehmen, wo es ihnen nicht zusteht. Und die AfD ist als einzige die Bewahrerin der Freiheit, der demokratischen Werte, macht sich als einzige Gedanken über eben den Fortbestand des deutschen Volkes und die Kultur der Deutschen und so weiter. Also auch hier findet sich immer wieder diese Gegenüberstellung von die da oben und wir, die wir hier für euch kämpfen.
Gleichzeitig, wenn Sie am parlamentarischen und demokratischen Alltag teilnimmt. Und das tut sie ja. Sie ist ja in fast allen Parlamenten, also von der Kommune bis ins Europaparlament mittlerweile vertreten. Hast du auch festgestellt, da blockiert sie sehr stark. Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite die Demokratie heraufzubeschwören, zu sagen, wir sind die Bewahrer der Demokratie, sie auf der anderen Seite aber auch subkutan zu torpedieren.
Ja, das ist genau diese perfide Strategie. Das ist immer wieder diese Widersprüche, eigentlich. Aber sie inszeniert sich eben auf verschiedene Weise, auch eben mit Bezügen auf die Geschichte immer wieder, als die guten und die einzig wahren Demokraten. Und gleichzeitig, genau, torpediert sie zum Beispiel parlamentarische Arbeit, indem sie also eine ganze Flut von kleinen und großen Anfragen auf die Administration loslässt, was unglaublich viele Kräfte und Gelder bindet. Und das sind einfach ganz häufig Anfragen, die entweder der AfD selbst dienen, also die dann im Parlament diskutiert werden müssen, sodass sie für ihre Themen Öffentlichkeit bekommt, also so ein Agenda-Setting. Oder eben einfach Kräfte bindet, Kräfte verschwendet im Grunde für völlig unnütze Anfragen, die einfach nur Datenmengen abfragen und das System tatsächlich torpedieren. Gleichzeitig profitiert sie von diesem System. Also sie bekommt Darauf hat sie Anspruch als Partei, die in den Parlamenten vertreten ist. Bekommt sie Millionen Steuergelder. Sie wird subventioniert sozusagen von uns allen. Das steht ihr zu. Aber sie tut eben so, als stünde sie außerhalb dieses Systems. Also sie gibt immer den Outlaw, der für uns alle kämpfe, gegen die da oben, die in Wahrheit korrupt sind und gegen uns und so weiter. Ja, und gleichzeitig nutzt sie alles, was dieses System bietet. Die Meinungsfreiheit, die Parteienfinanzierung, die Möglichkeit, im Parlament zu sprechen. Ein Widerspruch in sich, aber ja.
Das ist auch der Gestus, und ich komme jetzt auch zu deinem nächsten Wert, derjenigen, die Widerstand leisten. Denn das ist einer der Werte, die du hier auch aufzählst, um Widerstand zu leisten gegen das Establishment, gegen die Altparteien wie die AfD, die anderen demokratischen Parteien immer wieder nennt. Widerstand zu leisten gegen ein rot-grün versifftes, wie auch immer wokes Gesellschaftsbild. Wie geht das aber zusammen, auf der einen Seite Widerstand zu leisten, auf der anderen Seite aber alles daran zu setzen, Teil davon zu sein?
Also wenn sich die AfD als der eigentliche Widerstand hinstellt und zum Beispiel in ihrem Parteiprogramm oder sogar in ihrem Grundsatzprogramm sagt, wir stehen in einer Tradition mit 1989, also mit der friedlichen Revolution in der DDR. Damit impliziert sie ja, wir hätten es mit einem ähnlichen System zu tun. Und viele AfD-Politikerinnen und Politiker treten mit diesem Gestus auf und Rupalla zum Beispiel bezeichnet sich allen Ernstes als Dissident. Also was ja eine Beleidigung für alle wirklichen Dissidentinnen und Dissidenten ist, die es ja in der Vergangenheit gab und auch jetzt gibt in anderen Ländern, wo wirklich Menschen ihr Leben oder ihre Freiheit riskieren dafür, dass sie das einfordern, was hier völlig normal ist. Man kommt immer wieder an diesen Punkt, es passt nicht zusammen, aber genau das ist mit ein Ziel, dass wir einfach irgendwann nicht mehr wissen, was eigentlich unsere Werte sind und was eigentlich wirklich Meinungsfreiheit ist, was wirklich Diktatur und was Demokratie ist. Da verwischen sich die Begriffe, das ist ihr schon gelungen, ja.
Man hat festgestellt, dass die Mitte, das hat Andreas Zick schon mit seiner Mitte-Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung etliche Male festgestellt, hat aber zuletzt auch Caroline Amringer und Oliver Nachtwey in ihrem Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus festgestellt. Die Mitte rückt immer mehr in genau diese Radikalität. Kannst du dir erklären, was daran so attraktiv ist? Ist das die Abkehr von dem, was bisher galt, was wir als unsere Werte wahrgenommen haben? Ist das ein Magnetismus hin zu was weiß ich auch immer?
Sicher ist die Welt und alles bedrohlicher und unübersichtlicher geworden und einfache Antworten sind dann eben entlastend und attraktiv. Also wenn mir jemand glaubhaft versichert, dass alle Probleme gelöst seien, wenn wir nur die Grenzen dicht machen, ja, vielleicht bin ich dann bereit, das zu glauben. So. Ich glaube aber auch, es hat damit zu tun, dass sich ein Teil der demokratischen Parteien leider zu sehr von alledem hat ins Boxhorn jagen lassen und eingeschwenkt ist in vielerlei Hinsicht auf den AfD-Kurs. Also in der Sorge, Wähler zu verlieren, wurde da meiner Meinung nach zu sehr diesen Dingen nachgegeben. Und ich finde, dass wir uns zum Teil zu sehr von dem entfernt haben, was uns eigentlich wichtig ist. Die AfD regiert im Grunde indirekt mit. Und natürlich beeinflusst das auch insgesamt die Stimmung.
Du beschreibst das als Raubzug von rechts, der da gerade stattfindet. Denken wir mal weiter. Was wäre, wenn der Raubzug Erfolg hätte? Was stünde dann da für ein Deutschland, für eine Bundesrepublik?
Also ich glaube, die Bundesrepublik der 50er Jahre kommt dem Idealbild, was der AfD vorschwebt, am ehesten nahe. Also eine Zeit, in der eben der Mann tatsächlich noch das Sagen hatte in der Familie, was auch gesetzlich verankert war, wo Frauen noch fragen mussten, ob sie erwerbstätig sein dürfen, ja, die Erlaubnis haben mussten von ihren Ehemännern oder eben ein Konto zu eröffnen. Ein Land, in dem ja einfach alles noch recht eingeschränkt ist und keine kulturelle Vielfalt Vielfalt internationaler Art, wie wir sie jetzt haben. Also diese Vielfalt an Möglichkeiten, die wir haben, kulinarisch, kulturell, die Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu äußern, Dinge zu unternehmen und zu machen, all das wäre stark eingeschränkt. Denn zum Beispiel nimmt die AfD ja auch massiv Einfluss auf den Schulunterricht oder auf die Kultur oder möchte das zumindest tun. Wo sie es kann, tut sie es in Ansätzen schon. Also an Theatern sollen nur bestimmte Stücke gespielt werden. In der Schule sollen nur ganz bestimmte Werte vermittelt und unterrichtet werden. Also die gleichgeschlechtliche Ehe hätte ein Ende. Also die Gleichstellung von Männern und Frauen wäre also sofort als Ziel, es ist ja immer noch ein Ziel, beendet. Also es wäre ein Rückschritt auf ganz, ganz vielen Gebieten.
Die Historikerin und Journalistin Ruth Hoffmann war das. Ihr neues Buch Raubzug von Rechts, Familie, Freiheit, Widerstand, wie die Rechte unsere Werte kapert und für ihre Zwecke missbraucht, ist im Goldmann Verlag erschienen, umfasst 288 Seiten und kostet 22 Euro. Ruth, vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ja, danke dir, Jürgen.
NDR Kultur.